Vierter Advent. Gott kommt. Wir feiern einen entgegenkommenden Gott. Wenn du an die Zukunft denkst, wird dir dann eher leicht oder ist dir dann eher schwer ums Herz? Was siehst du so auf dich zukommen? Was siehst du vor dir? Ihr kennt bestimmt solche Wimmelbilder, solche Suchbilder. Wenn man einmal auf so einem Bild das gesuchte Objekt gefunden hat, dann kann man das Bild jederzeit wieder als Vorlage nehmen und findet das gesuchte Objekt sofort. Und vielleicht ist dir ja auch ganz vieles vor Augen und es wimmelt noch von Gedanken, vielleicht jetzt gerade noch vor den Feiertagen, dass dir der Blick auf den einen, nämlich auf den dir entgegenkommenden Gott, verstellt ist. Aber er lädt dich ein, dass du ihn heute in den Fokus nimmst, dass du heute den Blick auf ihn richtest. Und wenn du ihn in den Blick nimmst, dann wirst du ihn jederzeit in deinen Situationen wiederfinden. Diesen Gott, der dir entgegenkommt, der dir zuvorkommt, der ein liebevoller, dir zugewandter Gott ist. Und wenn du ihn so in den Fokus nimmst, diesen Blick auf ihn gewonnen hast und jeden Tag in dir trägst, dann wird das in jeder Situation deines Lebens, ob nun Alltag ist oder Feiertag ist, einen Unterschied machen. Wirklich in jeder Situation. Advent ist also die Besinnung auf den uns entgegenkommenden Gott. Und Advent kann es deshalb nämlich jeden Tag und in jeder Situation bei dir werden. Also was immer alles noch auf uns zukommen mag, und das kann realistisch ja noch so einiges sein, denn wir haben hier in diesem Leben keine Garantien darauf, dass es einfach oder bequem wird. Aber eins ist bei allem sicher, und davon geht ein großer Friede aus. Eins ist sicher, unser Gott kommt. Bundespräsident Heinemann hat einmal gesagt, die Herren dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Und tatsächlich kommt unser Herr. In Jesus Christus ist Gott bereits gekommen, uns entgegengekommen und er möchte jeden Tag in deinem Leben vorkommen, in dein Leben kommen, dein Leben hell machen. Und er kommt uns entgegen, auch in unserer Weltgeschichte. Gott kommt und ist ein Gott, der seine Arme weit ausgebreitet hat, mit offenen Armen vor dir steht. Es ist der Gott, bei dem ich Zuflucht und Trost und Kraft finde. Kraft zum Leben, Kraft für Herausforderungen, Kraft für jede Veränderung ist bei ihm möglich. Kraft zur Lebensgestaltung. Und wenn wir von ihm her denken, von ihm her spüren, von ihm her leben, dann werden wir selbst zu zuvorkommenden, entgegenkommenden Zeitgenossen. Dann geschieht mit uns so eine Verwandlung. Letztes Jahr in der Adventszeit haben wir uns die Texte aus dem Lukas-Evangelium angeguckt und dieses Jahr sind wir zur Abwechslung beim Matthäus-Evangelium. Und Bibeltexte sind ja sehr unterschiedlich und ich möchte heute mit euch einen teilen, der normalerweise ganz links liegen gelassen wird und den ein normaler Zeitgenosse auch höchstens als langweilig abtun kann. Aber ich möchte euch für diesen Text begeistern, denn alles, was wir in der Bibel finden, hat ja einen tieferen Sinn und der lässt sich erschließen. Und insofern möchte ich Matthäus 1, die Verse 1 bis 17 heute mit euch lesen. Matthäus schrieb ja seinen Bericht über das Leben Jesu an die damaligen Juden. Und deshalb ist der Start der Geburtsgeschichte mit einem Stammbaum für die Juden damals sehr bedeutend und bemerkenswert gewesen, denn sie warteten seit Jahrhunderten auf den versprochenen Retter und Heiland, der den großen Unterschied machen würde, die große Zäsur in der Geschichte. Und deshalb war es wichtig, wenn man von einem Retter sprach, auch zu belegen, wie denn die Abstammungslinie ist. Sonst wusste man ja gleich, das konnte gar nicht der versprochene Retter sein. Aber wie bedeutsam auch für uns heute und aktuell diese Verse sind, möchte ich mit euch teilen. Also, wir gehen ins Matthäusevangelium und das startet so. Buch des Ursprungs, Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Die familiäre Abstammung klärte die Zugehörigkeit, zum auserwählten Volk Gottes dazuzugehören. Und Matthäus weist diese Abstammung Jesu deshalb von Abraham her nach und beweist damit, dass Jesus ein direkter Nachkomme ist von Abraham, von David. Abraham galt nämlich als der Vater aller Juden und zugleich noch als Vater des Glaubens. Er begründet also diese Vertrauenslinie, die Glaubenslinie Jesu. Und vielleicht ein kleiner Einschub noch. Im Lukas-Evangelium gibt es ja auch einen Stammbaum. Aber Lukas, der sowieso in seinem Evangelium auch immer wieder Frauen hervorhebt, der berichtet uns den Stammbaum der Maria. Und zwar taucht da Josef dann, hergeleitet von seinem Schwiegervater Eli, auf. Also ein anderer Stammbaum. Und der wird, weil ja nicht Lukas zu den Juden schreibt, sondern zu Heiden, also Nicht-Juden, ist es Lukas ein Anliegen, diese Linie Jesu nicht einfach nur bis David oder bis Abraham zurückzuverfolgen, denn das sagte den Nicht-Juden ja gar nichts. Sie waren in diesen religiösen Dingen ja gar nicht so bewandert, sondern er verfolgt dann die Linie bis zur Erschaffung der ersten Menschen, bis zu Adam zurück. Damit die Nicht-Juden, die Heiden begreifen, die einzelnen Namen aus dem Alten Testament ja gar nicht kannten, aber damit sie begreifen, Jesus' Ursprung geht bis zum Anfang zurück. Deshalb kann er auch der Erlöser der ganzen Menschheit, der ganzen Weltgeschichte sein. Wir sehen also, die unterschiedlichen Berichterstatter der Evangelien hatten verschiedene Zielgruppen vor Augen und deshalb macht ihre Berichterstattung, so unterschiedlich wie sie ist, einen tieferen Sinn. Aber wir sind jetzt bei Matthäus. Matthäus zeigt die Abstammung von Abraham. Nun können wir fragen, was ist dabei denn für uns nun heute wichtig? Das ist sehr wichtig, denn Abraham als der Vater des Vertrauens zeigt ganz deutlich, es geht beim Glauben um eine Vertrauensbeziehung. Abraham, nicht Mose, ist der Vater des Glaubens. Abraham hatte längst zu Gott eine Vertrauensbeziehung, als es noch überhaupt kein Gesetz gab, das erst durch Mose gegeben wurde. Das bedeutet die Einführung der 10 Gebote und die ganzen Regeln des Zusammenlebens, die man auch im Alten Testament findet, hatten für eine gewisse Zeit einen Sinn, aber für eine vertrauensvolle Gottesbeziehung sind diese Gebote weder nötig noch eine Voraussetzung. Abraham ist der Vater des Glaubens und das Gesetz war dazwischen gekommen. Also, wenn man Abraham fragen würde, dann würde er sagen, das Entscheidende am Glauben, an einem gläubigen Menschen ist, dass er eine Vertrauens-, eine Liebesbeziehung zum lebendigen Gott hat. Und wenn man einen richtigen Christen fragen würde, würde auch der sagen, es geht nicht um Regeln, womit man oft Religion identifiziert. Es geht nicht um Regeln, es geht um eine Vertrauens-, eine Liebesbeziehung zum lebendigen Gott. Insofern ist das wichtig, dass auch wir uns besinnen, auf was eigentlich unser Glaube fußt. Dass wir uns immer wieder bewusst machen, es geht nicht darum, einen äußeren Schein, gewisse Regeln zu halten. Die Frage ist, was ist mein Herzschlag? Liebe ich diesen Gott? Bin ich mit ihm unterwegs? Und nicht halte ich vielleicht bestimmte äußere Formen ein? Und dann weist Matthäus auf David. David war der erste König, der Gesalbte des Volkes Israel, der König nach dem Herzen Gottes. Es gab schon Saul vorher. Und David begründet deshalb diese königliche, göttliche Linie Jesu. Jesus ist der angekündigt, von den Propheten verheißene, der mit Gottes Geist ausgestattete, gesalbte König, der Christus, der eben im Gegensatz zu allen zeitlichen Herrschern, die nur begrenzt regieren, für immer regieren wird. Das heißt, diese Verse laden uns ein, den Gott, der Herr über die Weltgeschichte und unsere Geschichte ist, in den Fokus zu nehmen. In der vertrauensvollen Linie von Abraham her und der königlichen von David her finden nun in dem Stammbaum ein Sammelsurium an Leuten Platz. Und das lesen wir ab Vers 2. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tamar, Peres aber zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed von der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den König. Damit haben wir dann erstmal 14 Namen. Das ist der erste Abschnitt. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uria und die hieß Batseba. Also wer noch irgendwie Namen braucht für Geburten, der kann da fündig werden. Ich mute euch einfach zu, dass es noch ein bisschen weitergeht. Auf der Folie belasse ich es erstmal dabei. Aber der Stammbaum hat noch 2 Blöcke, ich gehe in den nächsten über. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam aber zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa aber zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, der übrigens auch Asaja im 2. Könige 15 genannt wird. Usia zeugte Jotham, Jotham zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Das war also etwa 586 vor Christus und damit haben wir den zweiten 14er Block hinter uns gebracht und nun kommt der letzte. Ihr könntet euch irgendwie vorstellen, dass auch euer Name da vorkommt. Denn diese Namen sind alle bedeutsam und wenn man das Buch der Könige zum Beispiel liest, dann kann man immer wieder sehen, war das ein König nach dem Herzen Gottes oder nicht? Und wir können aus dem Guten wie aus dem Schlechten lernen. Jetzt kommt die Zeit nach der Wegführung ins Exil. Aber Gott verfolgt seine Linie über alle Abgründe der Geschichte hinweg. Es geht weiter. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Joachim Shealtiel, Shealtielin aber Zerubabel, Zerubabel Ahi, Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim Asor, Asor Zadok, Zadok aber Achim, Achim zeugte Elihud, Elihud zeugte Eliasar, Eliasar Matan, Matan aber zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, der als Vater Jesu genannt wurde. So, und damit haben wir dreimal 14 Generationen hinter uns gebracht. Was soll das jetzt? Also, wenn wir diese ganzen Namen hören, in den 17 Versen begegnen uns 46 Personen, die alle Vorfahren von Jesus waren und deren Lebenszeit sich über 2000 Jahre erstreckt. Darunter sind ganz verschiedene Persönlichkeiten. Im Grunde so, wie wir jetzt hier als Sammelsurium zusammensitzen. Wir passen da alle wunderbar rein. Damals gab es unter diesen Namen, die ich vorgelesen habe, Glaubenshelden wie Abraham oder Ruth. Es gab zweifelhafte Personen, zum Beispiel die Prostituierte Rahab oder die Betrüger Jakob und Tamar. Also viele waren auch einfach unscheinbar. Ganz gewöhnliche Menschen, von denen gar nichts sonst weiter berichtet wird, außer dass sie in dem Stammbaum vorkommen. Aber so wird das ja vermutlich auch mit uns und der Weltgeschichte sein. Über uns werden keine großen Bücher geschrieben werden und unsere Namen werden zumindest in der Weltgeschichte auch irgendwann in Vergessenheit geraten. Von anderen in diesem Stammbaum wird aber ganz ausdrücklich gesagt, dass sie taten, was böse in Gottes Augen war. Teilweise ein hartes Urteil über einige Könige wie Joram, Ahas, Manasse und andere. Aber ein Sammelsurium von Menschen. Und was sagt uns das denn nun heute? Offenbar lässt sich Gott in seiner Weltgeschichte weder von menschlichen Fehlschlägen, auch nicht von deinen, von Versagen oder von Schuld, auch nicht von meiner oder deiner, überraschen oder begrenzen. Gott gebrauchte diese ganze Bandbreite von verschiedenen Menschen, um seinen Sohn zur Welt zu bringen. Und er ist sich nicht zu schade, dass wir alle eingeschrieben werden in den Stammbaum Jesu. Gott hat für alle von uns einen Platz. Und deshalb können wir ganz sicher sein, dass er mit uns etwas anfangen kann. Ganz egal, welche Saltos, Dellen oder... welche Saltos wir in unserem Leben vielleicht schlagen, welche Dellen es in unserem Leben gibt, welche Brüche vielleicht in unserer Biografie. Gott kann etwas mit uns anfangen. Jeder von uns ist bedeutend für Gottes Geschichte. Und wenn wir in diese Geschichte reingucken, wird noch etwas ganz deutlich. Normalerweise fehlten Frauen in den Stammbäumen. Die spielten einfach gar keine Rolle zu damaliger Zeit. Sie waren noch nicht mal erwähnenswert. Und erstaunlicherweise finden wir vier Frauen im Stammbaum Jesu. Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. Und in ihnen sehen wir wieder diesen entgegenkommenden Gott. Dass Gott alles Unvollkommene umarmt. Und dass er damit Geschichte schreibt. Und schauen wir uns die vier mal näher an. Denn mit ihnen, ihren Namen, verbindet sich jeweils eine Botschaft. Da haben wir also vier Frauen, die für vier Botschaften stehen. Dass sie nun gerade Frauen sind, das ist eigentlich gar nicht wichtig, aber es sind vier Namen, die damals normalerweise gar nicht vorgekommen wären. Da ist also Tamar als erstes. Ihre Geschichte ist voller Leid und voller Demütigung. Zwei Ehemänner starben ihr weg, bevor sie Kinder bekam und kinderlos zu bleiben, war damals zu der Zeit nicht nur eine existenzielle Bedrohung, sondern auch noch ein
soziales Problem, ein rufschädigendes Problem. Denn wer keine Kinder bekam, der wurde verdächtigt, dass er von Gott nicht gesegnet sei. Deshalb wollte ihr Schwiegervater dann auch gar nicht ihr den dritten Sohn geben, wozu er eigentlich verpflichtet war, nachdem die anderen zwei verstorben waren, sondern schickte sie einfach in ihr Elternhaus zurück. Das war eine krasse Demütigung. Tamar war also eine Frau, die Schicksalsschläge zu bewältigen hatte und die von ihrem Umfeld tief gedemütigt worden war. Sie wurde nicht gesehen, aber Gott sah sie. Und Gott gibt ihr einen Ehrenplatz in seinem Stammbaum bis heute. Und auch wenn sie dann ihren Schwiegervater überlistet hat, der sie als Prostituierte nicht erkennt und ihre Dienstleistung in Anspruch nimmt, sodass sie dann tatsächlich eben von ihm Söhne bekommt, dann ist es trotzdem so, dass Gottes Gnade über ihrer Geschichte liegt. Wenn deine Biografie voll Leid ist, wie bei Tamar, dann lass dich versichern. Lass dich versichern, du kannst versöhnt werden mit deinem Leid. Lass dich nämlich mit deinem Leid von Jesus umarmen und geh mutig weiter. Bleib nicht stehen, lass dich davon nicht auffressen und prägen, sondern lass dich umarmen von dem tröstenden Gott. Du bist von Gott gesehen, er hat Trost, er hat Zukunft und Hoffnung für dich. Dann haben wir da eine zweite Frau im Stammbaum, Rahab. Sie war nun wirklich eine Prostituierte, nicht nur kurzzeitig vermutlich. Eine Heidin, sie lebte in Jericho. Dort hat sie allerdings die Kundschafter Israels bei sich versteckt und ihnen zur Flucht geholfen. Und so blieb Rahab am Leben, wurde geschützt, als die Stadt zerstört wurde. Sie schloss sich dem Volk Israel an und heiratete später einen Juden. So kam sie also als Prostituierte in den Stammbaum Jesu und zu dieser Ehre. Gott hat ihr Herz und ihr Handeln gesehen und Gott hat sie nicht vergessen. Gott hat ihre Gastfreundlichkeit, ihren Mut im richtigen Moment gesehen. Gott vergisst niemals, niemals das, was du im Verborgenen tust oder deine praktischen Hilfeleistungen, deine Gastfreundschaft. Er vergisst nicht dein mutiges Handeln im Hintergrund. Und ganz egal, was vielleicht in deinem Leben auch unmoralisch oder schräg war, entscheide dich heute, auf Gottes Seite zu stehen und stell dich damit unter seinen Schutz. Rahab ist so ein Synonym dafür, egal was bisher schräg war in deinem Leben. Triff heute die richtige Entscheidung, wie damals Rahab eine richtige Entscheidung getroffen hat, sich auf die richtige Seite zu stellen. Triff du heute die richtige Entscheidung. Es ist ja nicht immer so leicht, aus alten Gewohnheiten, aus schlechten Gewohnheiten herauszutreten. Es ist nicht so einfach, schlechte Gewohnheiten, Charaktereigenschaften hinter sich zu lassen. Das erfordert immer wieder ein echtes Training. Aber dieser entgegenkommende Gott, der will dir alle Kraft dazu geben. Triff heute die richtige Entscheidung für Jesus Christus und in seiner Kraft nachzufolgen. Und du wirst wie Rahab eingeladen, zu Gottes Familie dazu zu gehören und einen Ehrenplatz einzunehmen. Dann haben wir eine dritte Frau, nämlich Ruth. Ruth ist eine Moabiterin, in erster Ehe mit einem Juden verheiratet, das war damals nicht gern gesehen. Und dann starb auch ihr Mann, als sie noch kinderlos war. Nun hatte sie also keine Familie, mit der sie aufwarten konnte, sondern nur noch ihre Schwiegermutter und eigentlich auch keine rosige Lebensperspektive. Vielleicht findest du dich in Ruth wieder. Du wirst Weihnachten nicht im Schoße einer glücklichen Familie feiern. Weihnachten, Fest der Familie, hat dann einen schalen Geschmack, wenn man selbst keine besitzt oder keine, mit der man feiern kann oder will. Gott hat Ruth gesehen und er sieht dich. Gott hatte eine ganz neue Familie für Ruth. Durch Jesus hat Gott nämlich eine ganz neue Familiengeschichte eröffnet. Eine, die stärker und noch viel besser ist, als menschliche Blutsverwandtschaft überhaupt sein kann. Wer natürlicherweise keine Familie mehr hat oder keine, die sich familiär anfühlt, der darf sich zugehörig wissen zur Familie Gottes und ist eingeladen. Vielleicht hast du mit Einsamkeit zu tun oder mit dem Älterwerden oder du machst dir einfach Sorgen um die Zukunft. Mit Jesus hat Gott die Tür zu seinem Herzen weit aufgerissen für dich. Gott versorgt dich. Er ist bei dir. Er ist für dich. Das sagt er dir mit Jesus. Nicht schön wär's, sondern schön wird's. Du hast einen entgegenkommenden Gott, der dir in deiner Einsamkeit, in deinem Älterwerden, in deinen Herausforderungen, in all dem beisteht, dass du dir keine Sorgen um deine Zukunft machst, wenn du ihn im Fokus hast, der entgegenkommt. Es kommt etwas Gutes auf dich zu. Er kommt auf dich zu, jeden Tag neu. Und Gott ruft dich an seinen großen, gedeckten Tisch. Jesus will mit allen, die auf ihn vertrauen, seine große Familienparty in seinem Reich feiern. Und das Fest beginnt schon heute in unseren Herzen. Gott hat eine größere Perspektive. Er wollte Ruth noch überraschen. Überraschend führte Gott Ruth einen israelitischen Bauer namens Boas zu. Und der heiratete sie dann und so wurde sie tatsächlich noch die Ur-Ur-Urgroßmutter von König David. Gott hatte entgegen aller menschlichen Wahrscheinlichkeit für Ruth eine Perspektive. Und so wird Ruth für uns zum Synonym, vielleicht auch für dich. Vertraue Jesus und seiner Perspektive. Lass dich überraschen. Und dann ist da noch eine vierte Frau, Bathseba. Mit ihrem Namen verbindet sich menschliche Gier, Macht und Schuld. König David sah sie, wollte sie haben. Dazu ließ er dann, als sie schwanger wurde, ihren Ehemann umbringen. Bathsebas Leben war also von Tod überschattet. Erst ihr Ehemann, dann ihr Baby und später kamen noch so einige Familientragödien dazu. Wann immer du unter menschlicher Gier oder Macht gelitten hast oder wann du selbst Menschen mit deinem Egoismus und ja, deiner Art geschadet hast, an Weihnachten feiern wir Versöhnung. Wir feiern einen entgegenkommenden Gott, der in Jesus Christus zu uns kommt und über Sünde, Hölle, Tod und Teufel triumphiert. Dieser entgegenkommende Gott hat das letzte Wort und er sorgt für Versöhnung und Wiederherstellung. Jesus macht Frieden in unseren Herzen. Er kann auf krummen Linien gerade schreiben. Und so wurde Bathseba hineingewoben in den Stammbaum Jesu. Gott hatte einen Platz für sie. Gottes Botschaft gilt auch dir. Seine ganze Liebe, seine Annahme und sein Friede. Keine heilige Familie, aus der Josef kam und in die Jesus hineingeboren wurde. Und doch hat Gott diese Familie gebraucht. Diese Familie, die durchsetzt war mit Fehltritten und Schuld. Gott hat mit einer unheiligen Familie Heilsgeschichte geschrieben. Und das möchte er auch mit uns, so unvollkommen wie unsere Geschichten sind und auch bleiben werden. Gott will seine Geschichte schreiben. Und so steht Bathseba für uns als Synonym dafür, dass Gott uns einlädt. Lass Schuld und Scham hinter dir und nimm Heilung an, innerlich wie äußerlich, die Jesus für dich und dein Leben hat. Wir haben einen entgegenkommenden Gott, der regiert. Und er möchte mit diesem Stammwurm heute ganz persönlich in dein Leben sprechen und dich an irgendeinem Punkt berühren, wo es zu dir passt. Lass dich mit dem, was du mit dir rumträgst, umarmen von Jesus und geh mutig weiter. Gott will Geschichte mit dir schreiben. Er will nicht, dass du stehen bleibst, sondern weiter wächst. Egal, was schräg war, du kannst heute die richtige Entscheidung für ihn in seinem Sinne treffen. Er gibt dir die Kraft zum Vorwärtsgehen, verändert, verwandelt. Und vertraue Jesus und seiner Perspektive. Lass dich überraschen, das Beste kommt noch. Und lass doch Schuld und Scham hinter dir. Nimm Heilung an, die er für dich bereithält. Werde du Teil einer großartigen Geschichte. Gott hat vorgesehen, dass du seine guten, heilvollen Absichten in diese Welt trägst. Und nun schauen wir uns noch einmal an, wie dieser Stammbaum endet. Da, wo es dick gedruckt ist, da endet der Stammbaum in Vers 16. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus. 14 Geschlechter. Was will ich mit diesem Schluss noch andeuten? Was lehren uns diese 17 Verse, die ja vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig sind? Gott schreibt seine Geschichte über alles Negative hinweg zu einem guten Ende. Und wir haben darin einen wichtigen, einen guten Platz. Wir dürfen Gottes Absichten mit erfüllen, in aller Beschränktheit, die uns mitgegeben ist. Und Matthäus gliedert diesen Stammbaum in drei Blöcke mit hebräischer Zahlensymbolik. Darüber habe ich Heiligabend vor 3 Jahren was erklärt. Dreimal drei Blöcke, jeweils 14, also 42 Generationen. Dazu muss ich sagen, dass das alles nicht ganz ausführlich stimmt. Aber Matthäus wollte uns hier nicht hinters Licht führen, denn wer jetzt aufmerksamer Bibelleser ist, merkt ja, dass noch 3 Könige fehlen in dem zweiten Block. Auch noch 2 sehr gute Könige darunter. Aber damals galt man als Sohn von irgendwem, wenn man überhaupt in der Generationsabfolge war. Das heißt, Matthäus lag da gar nicht dran, dass er akribisch nachzählt und es wirklich 14 und 14 und 14 sind. Denn wer Bibel liest, weiß, dass es doch ein bisschen anders war. Sondern er möchte damit für die Menschen, die ihn damals mit Zahlen etwas anfingen, durch diese Symbolik klar machen, da ist ein ordnender Gott. 6 mal 7, also 2 mal 7, 2 mal 7, 2 mal 7, 6 mal 7. Das heißt, jeder, der seitdem lebt, lebt in dem letzten Siebtel sozusagen, bis Gott seine Weltgeschichte vollendet. Und Gott ordnet seine Geschichte, Gott plant seine Geschichte. Gott hat die Geschichte im Griff. Und das haben die Menschen damals verstanden, auch die, die gemerkt haben, dass noch 3 Könige fehlen. Gott ermutigt uns mit diesen Versen. Er, der Schöpfer der Welt, sitzt im Regiment. Auch wenn die Menschheitsgeschichte scheinbar manchmal aus dem Ruder läuft, wenn wir die Nachrichten angucken. Auch wenn vielleicht deine Lebensgeschichte zwischendurch aus dem Ruder gelaufen ist oder noch laufen wird. Sei ganz sicher, Gott ordnet und plant als genialer Schöpfer die Geschichte im Großen und im Kleinen. Und er schreibt auf krummen Linien gerade und er lässt sich nicht überraschen von irgendwelchen Schwierigkeiten. Er führt auch deine Geschichte zu einem großartigen Finale. Und deshalb ist die Einladung so großartig, dass er uns einlädt, dass wir durch Jesus Christus seine Kinder werden und uns hineinweben lassen in seine gute Heilsgeschichte. Wir Christen glauben an einen entgegenkommenden Gott, der uns mit seiner ganzen Liebe zuvorkommt. Er sieht dich. Gott kommt in Jesus Christus mit seiner gesamten Liebe und er regiert. Siehst du ihn auf dich zukommen? Willst du ihn mitnehmen, dass er, dieser entgegenkommende Gott, dein Fokus wird, heute und morgen? Die biblischen alten Worte wie Gnade oder dass wir davon sprechen, dass Jesus unser Heiland und Retter geworden ist, die lassen sich darin ausdrücken, dass wir einen entgegenkommenden Gott haben. Immer wieder ganz unverdient, überraschend, aber doch so verlässlich und liebevoll. Und wenn das in unserem Fokus steht, dann werden wir uns verwandeln. Dann wird die Kraft der Liebe Gottes, die Kraft dieses Entgegenkommen Gottes, das wird uns zu anderen Menschen formen, die selbst entgegenkommend werden, die zuvorkommend werden, weil sie Gottes Herzschlag aufgenommen haben, weil Gottes Kraft der Liebe in uns lebt. Willst du so ein entgegenkommender Mensch sein? Vielleicht auch in den nächsten Tagen, wo du mit ganz verschiedenen Zeitgenossen zusammentreffen wirst? Willst du ein entgegenkommender Mensch sein? Wem willst du heute entgegenkommen? Lass dich hineinweben in Gottes großartige Geschichte. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so mit hineinnimmst in eine große Geschichte. Dass wir mitten in deiner Geschichte vorkommen und dass du den Spot auf uns hältst und dass du uns heute fragst, ob du mit uns Geschichte schreiben darfst. ob wir Dinge hinter uns lassen wollen, uns neu entscheiden wollen, deine Kraft in Anspruch nehmen wollen für die nächsten Schritte, uns umarmen lassen wollen von dir, damit Heilung geschieht in unserem Leben. Ob wir offen sind, dass du bewegen kannst, was du bewegt haben möchtest, zum Wohle dieser Welt. Danke, dass du uns so ehrst. Und danke, dass du in uns nicht perfekte Menschen suchst, sondern dass wir kommen dürfen, wie wir sind. Und du hast Großartiges vor. Und wonach du fragst, ist nach einem Vertrauen, ob wir in deine Hand einschlagen. Jesus, wir wollen dich als Geschenk annehmen, dass du die Brücke geworden bist, dass du uns mit deiner Liebe entgegenkommst und grundsätzliches Heil machst und wir deshalb in einer heilvollen Geschichte leben dürfen, versöhnt sein dürfen mit dir, mit unserer Lebensgeschichte, mit dem, was noch kommen wird und dem, was heute ist. Danke für diese Adventsbotschaft. Jesus, ich entscheide mich neu, dich als entgegenkommender Gott, der regiert, in den Fokus zu nehmen, bei allem, was ich erlebe. Danke dafür. Amen.